Breitband Topic.
Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist allgegenwärtig. Musik, Film, Werbung, Design, Buch- und Kunstmarkt, um nur einige Beispiele zu nennen. Nach dem Maschinenbau und der Automobilindustrie ist die Kreativbranche laut Bundeswirtschaftsministerium mit 132 Milliarden Euro Umsatz die drittstärkste Wirtschaftskraft in Deutschland. Sie fasst Aktivitäten zusammen, die zur Herstellung und zum Vertrieb von Kulturprodukten führen, mit dem Ziel, Geld zu verdienen. Aber wer und was sind die Kreativarbeiter eigentlich? Und wie verändert das Netz die Arbeit der Kreativen? Christian Grasse.
Kreativität, das ist laut Wikipedia die Fähigkeit, neue Problemstellungen durch die Anwendung erworbener Fähigkeiten zu lösen. Kreative sorgen also für Innovation. Diese wiederum führt zu einer hohen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wertschöpfung. Ideen beflügeln. Das erkennt auch die Politik. So steht zum Beispiel auf Seite 44 des schwarz-gelben Koalitionsvertrages:
Besondere Schwerpunkte werden die Schaffung von Unterstützungsangeboten zur Professionalisierung von Künstlern und Kreativen sowie die Förderung innovativer Projekte und Geschäftsmodelle sein.
Künstler und Kreative sind Arbeiter und Unternehmer. Etwa 1 Million von ihnen gibt es in Deutschland. 2008 erwirtschafteten sie 132 Milliarden Euro. Der Begriff des klassischen Künstlers spielt also nur noch eine untergeordnete Rolle. Der moderne Kreativarbeiter ist Teil der Kultur- und Kreativwirtschaft. Ein Wirtschaftsfeld, das eine gespaltene Beziehung zum Netz pflegt. Die Übergänge zwischen Risiko und Chance sind fließend. Ausbeutung und Ideenklau ist die große Gefahr, Selbstmarketing und Vernetzung die Chance. Die richtige Balance im Netz zu finden, das beschäftigt viele Kreative. Die Internetplattform Jovoto soll helfen. Sie versucht, zwischen Kunden und Kreativen zu vermitteln. Bastian Unterberg ist Geschäftsführer von Jovoto und versteht die Seite als eine Art Think-Tank-Plattform.
Ich glaube, dass viele Teilnehmer bei uns nicht in erster Linie jetzt so die Vergütung als Motivation haben, sondern vor allen Dingen die Interaktion mit anderen Teilnehmern. Also man lernt voneinander, man baut Kontakte auf und man hat vor allen Dingen Spaß in dem Ganzen und kann sich sicher sein, dass das Ganze irgendwie keine Ausbeutungssituation ist.
Orte für gemeinsames Arbeiten und Quellen der Inspiration bietet das Netz genug. Ob die Wertschöpfung daraus allen Künstlern und Kreativen zugutekommt, ist jedoch fraglich. In Berlin zum Beispiel ist etwa jeder 10. Beschäftigte in der Kreativwirtschaft tätig. Die selbstständigen Künstler unter ihnen verdienen jedoch gerade einmal die Hälfte des Nettoeinkommens anderer Selbstständiger.
Kreatives Wirtschaften, das klingt zum Teil also auch nach einem Kampf ums Überleben. Seit wir in der Wirtschaftskrise stecken, hört man nun trotzdem immer wieder, dass nun die Kreativindustrie alles richten soll. Ob sie tatsächlich das Potenzial dazu hat, darüber hat man in den letzten Tagen auch viel auf der Transmediale diskutiert. Futurity Now, so lautet der Arbeitstitel des Festivals, wie zukunftsweisend die Creative Industries sind. Darüber habe ich gestern mit der Kulturmanagerin und Kuratorin Ela Kagel und Andy Cameron, dem Kreativdirektor des Benetton Research Centers Fabrica, gesprochen. Meine erste Bitte an Ela Kagel war, den Begriff Kreative noch einmal nach ihrem Verständnis einzugrenzen.
Ja, ich glaube, es würde der ganzen Sache gut tun, wenn man wirklich überlegt, welche Sparten sind denn da wirklich subsumiert unter diesem doch sehr weiten Begriff. Soweit ich weiß, ist beispielsweise bei der europäischen Kulturhauptstadt Ruhr 2010, die sich ja diesem Thema auch sehr stark angenommen hat, die haben, glaube ich, 16 verschiedene Sparten auf ihrer Agenda. Dazu zählen natürlich die Games-Industrie, Softwareentwickler, Theater, Tanz, Journalisten, aber eben auch Künstler. Und natürlich ist auch die künstlerische Praxis so weit, da sind auch Unternehmer mit dabei. Also ich glaube, dass wir einerseits, wenn wir politisch draufschauen, neue Kategorien brauchen. Aber wenn wir von unserer Sparte draufschauen, sind diese Kategorien eher hinderlich. Wo ich dann denke, da macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn, in Kategorien zu denken. Weil die Leute, die hier auf der Transmediale unterwegs sind, das sind im Prinzip Menschen, die auf ganz verschiedenen Bereichen arbeiten und die wahrscheinlich größte Schwierigkeiten hätten, ihr Berufsbild auf einer Visitenkarte unterzubringen.
Was vereint die denn? Also ist das eine neue Arbeitsweise? Kann man da immerhin so ein paar Ähnlichkeiten sehen?
Also die Klammer, die ich hier sehe bei der Transmediale und speziell bei diesem Publikum, ist natürlich die digitale Produktion im Internet, die gerade in den letzten 10 Jahren zu massiven Änderungen geführt hat, auf dem Arbeitsmarkt, aber auch in der Art und Weise, wie Menschen miteinander kommunizieren, arbeiten und auch Contents erstellen, sie weiterverarbeiten, sie selber lizenzieren und so weiter und so fort. Also sogenannte Free Culture, dieser Begriff, den ja auch sehr viele Leute missdeuten als etwas, was keinen Preis hat oder keinen Wert oder umsonst ist. Free Culture meint allerdings einen selbstbestimmten Zugang zur Entwicklung und Verbreitung von Inhalten im digitalen Bereich. Und da hat sich in den letzten Jahren enorm viel getan und das hat natürlich auch zu einer kompletten Veränderung der Arbeits- und Lebensverhältnisse von Künstlern geführt.
Andy Cameron, Sie leiten das Benetton Research Center on Communication von Benetton Fabrica und Sie saßen hier auch bei der Transmediale auf mehreren Podien. Können Sie uns vielleicht ein paar konkrete Ergebnisse dieser neuen Form von Kreativität nennen?
I'll give you two examples. One is a directly commercial project that we're launching for Benetton.
Wir arbeiten an einem weltweiten Model-Casting-Wettbewerb für Benetton. Die Leute sollen anders über die Marke Benetton denken. Außerdem wollen wir herausfinden, wie man am besten mit Social Media Werbung machen und kommunizieren kann. Wir fordern die ganze Welt auf, mitzumachen, um eines der nächsten 20 Benetton-Models zu werden. Darüber wird dann im Netz abgestimmt. Das ist ein sehr aufregendes und riskantes Projekt und wir wissen nicht, was dabei rauskommt. Wahrscheinlich nicht das typische Fashion-Model, das hoffen wir jedenfalls. Das ist ein Projektbeispiel, das wir bei Fabrica entwickelt haben. Von einer traditionellen Werbeagentur würden sie sowas eher nicht bekommen. Aber das will Benetton auch gar nicht. Es ist mehr als nur Werbung. Einerseits ist es ein Model-Casting und andererseits eine weltweite Diskussion darüber, was Mode, Schönheit und Style ist.
On the other hand, it's a global discussion about what fashion is, about what beauty is, about what style is. And we think it's going to be very interesting.
Der neue Aspekt daran ist ja, dass das Ganze viel offener abläuft, dass also der Prozess der Auswahl transparenter ist. Würden Sie sagen, das ist schon die neue Herangehensweise, die diese kreativen Industrien auszeichnet?
Yes, I think it's true that over the last several decades we've seen
In den letzten Jahrzehnten hat sich das Kommunikationsmodell total verändert. Es wird nicht mehr von einem zu vielen, sondern von vielen zu vielen kommuniziert. Darauf müssen sich die großen Firmen wie Benetton oder Medienkonzerne einstellen. Die Leute geben sich nicht mehr damit zufrieden, nur zuzuhören. Sie wollen auch ein Wörtchen mitreden.
Geht das auch darüber hinaus? Hat sich dieser ganze kreative Prozess auch in anderer Hinsicht noch verändert, als dass man natürlich mit vielen Leuten jetzt zusammen an einer Sache arbeiten kann? Aber geht es nicht noch ein bisschen weiter? Also, dass auch die Art und Weise, wie Ideen entstehen und wie man diese umsetzt, eventuell sich verändert hat?
No, I don't think there is. I don't think there's a magic formula for creativity.
Es gibt keine magische Formel für Kreativität. Man kann sie nur sehr schwer definieren. Eigentlich sollte nicht mal viel darüber geredet werden, weil sie verschwindet, sobald man das Wort ausspricht. Bei Fabrica versuchen wir, eine Atmosphäre zu schaffen, wo Kreativität entstehen kann. Mehr kann man eigentlich gar nicht machen. Wir laden junge Künstler und Designer unter 25 Jahren aus der ganzen Welt zu uns ein. Sie können dann ein Jahr lang in Ruhe an vorgegebenen Projekten arbeiten, ohne sich um irgendetwas anderes kümmern zu müssen. Dadurch haben sie genug Zeit und Muße, ihre Ideen in konkrete Vorschläge umzusetzen.
Welche Rolle spielen denn da die neuen Medien? Das hört sich ja sehr altmodisch an eigentlich, dieses Modell.
Es ist altmodisch, definitiv. In vielen Dingen werden die neuen Medien auch einfach überschätzt. Die alten Werte verschwinden doch nicht. Sowas wie Inhalt und Sinn ist immer noch gefragt, egal ob in den alten oder in den neuen Medien.
Meaning and value are still there, whether it's old media or new media.
Ela Kagel, das war jetzt ein Beispiel, wie ein Unternehmen Plattformen geschaffen hat, damit Kreativität gefördert wird. Haben Sie andere Beispiele oder können Sie uns vielleicht generell eine Antwort darauf geben, wie Unternehmen strukturiert sein müssen, damit so etwas funktioniert?
Ja, wir hatten gestern Abend eine Partnerveranstaltung im Beta-Haus. Das ist ja so ein gefeierter Coworking-Space hier in Berlin. Im Prinzip ist es so, Sie haben einen Mietvertrag mit dem Eigentümer eines Hauses. Sie vermieten den Raum weiter, sie haben ein Café, also es gibt Einnahmen über den Gastronomiebetrieb und es entstehen unglaublich viele Kooperationen darüber. Das funktioniert, die haben das einfach so hinbekommen, dass es einerseits, dass der Ort immer noch einen hohen Sympathiefaktor hat, aber dass er wirklich auch sozusagen wirtschaftlich gut funktioniert.
Was sind denn die Produkte, die da hergestellt werden? Also wir haben jetzt viel über die Kreativwirtschaft und die Arbeitsweise gesprochen, aber was entsteht da eigentlich? Was sind das für Dinge?
In der Kreativwirtschaft entstehen natürlich Dinge, da entstehen Hüte, da entstehen CDs, aber es entstehen natürlich auch kulturelle Services, Beratungsleistungen, Vernetzungsleistungen, dann entstehen Know-how-Transfer, es werden Kontakte weitergeleitet. Auch das sind ja alles Werte, die sich irgendwann mal in finanziellen Mehrwerten niederschlagen. Nicht im Moment, aber doch auf lange Sicht. Das, was eine PR-Agentur zum Beispiel macht, ist ja auch eine Arbeit, die sich tatsächlich dann auch längerfristig in barer Münze auszahlt. Das Produkt der Kreativen ist häufig nicht fassbar, sondern es ist so an der Grenze zum Thema Wissen, Erfahrung und Kontakte angesiedelt und ist daher auch wirklich sehr schwer eingrenzbar. Deswegen muss man da, glaube ich, auch unterscheiden zwischen Leuten, die wirklich was produzieren und dieses Produkt dann auch auf den Markt bringen können und denen, die Dienstleistungen anbieten. Das ist ein großer Unterschied.
Wir sind auf der Seite des Bundeswirtschaftsministeriums auf diese ominöse Zahl gestoßen. 132 Milliarden Euro werden jährlich in Deutschland in der Kreativwirtschaft umgesetzt. Meinen Sie, damit sind wir schon auf dem Weg, dass die Kreativwirtschaft langfristig so einen alten klassischen Bereich, zum Beispiel wie die Automobilindustrie, irgendwann überholen kann?
Es gibt alle möglichen Zahlen zur Kreativwirtschaft, wo es zum Beispiel heißt, ja, die kreativen Umsätze liegen noch vor denen der Chemieindustrie und so. Das klingt erstmal toll, aber man muss sich anschauen, welche kreativen Umsätze sind das denn? Das ist ja vor allem die Musik- und Games-Industrie, nehme ich an. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das für den restlichen Kulturbetrieb so gilt. Und dann ist es auch so, wir haben überhaupt keine langfristigen Erkenntnisse. Wir wissen ja überhaupt nichts drüber. Vor 100 Jahren hatte ein Unternehmen eine Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten. Heute hat ein Unternehmen eine Lebensdauer von 4 Jahren. Daher denke ich, das ist wirklich sehr schwierig, das zu prognostizieren. Wenn es so sein sollte, dass die Kreativen tatsächlich irgendwann mal unser Bruttosozialprodukt erwirtschaften, dann ist es schon so, dass man das auch politisch wird steuern müssen. Und dafür müssen Politiker, Wirtschaftler und Leute, die im kreativen Bereich arbeiten, verstärkt miteinander lernen zu kommunizieren. Aber bislang spricht wirklich jeder eine vollkommen andere Sprache, hat jeder andere Interessen. Und wenn ich diesen Begriff Kreativwirtschaft höre, denke ich zuallererst an ein kulturpolitisches Label und nicht an meine eigene Praxis.